Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß.
Jens ist ganz geflasht. Hallo, liebe Hörer, weil unheimlich viele Menschen schreiben wegen des E50 AMG. Unheimlich viele Menschen haben auch den ersten oder die ersten Bilder angeklickt, beziehungsweise deinen ersten Post dazu angeklickt. Und wie viele waren das insgesamt, Jens? Kannst du ungefähr sagen?
Das ist wirklich krank. Das ist also wenn ich ein Auto kurz vorstelle, sozusagen auf Facebook, ist es der einsame Spitzenreiter aus der letzten Zeit oder überhaupt eigentlich wahrscheinlich mit über 215.000 Klicks.
Tja, da siehst du mal. Wahnsinn. Ja, da siehst du mal. Aber das sind so die Dinge, ich auch angekündigt habe, weil ich weiß, dass es natürlich eine sehr, sehr große Menge an Menschen gibt, die vielleicht heute nicht mehr die größten Mercedes-Fans sind, aber jetzt entdecken, dass diese speziellen und wirklich guten Autos aus den 90ern, wenn sie in einem guten Zustand sind, eine der dankbarsten Möglichkeiten von Mobilität sind, die es gibt. Weil die fahren sich wie ein heutiges Auto und sind auch gut zu reparieren, haben keine...
Wenn ihr das jetzt hört, hier, bevor ihr anfangt zu träumen, er ist verkauft.
Ja, das stimmt. An einen guten Kunden.
Ja. Ja, an einen guten
der
Kunden.
Sich mit einem Frühstück bedankt hat.
Ja, vielen Dank nochmal für das Frühstück, lieber Kunde. Das war echt eine Überraschung, wie du hier das Buffet aufgebaut hast. Und Hadi hat mit ihm eine kleine Probefahrt gemacht, als Beifahrer, als Ortskundiger. Kamen die impressed wieder sozusagen. Und bei der Hadi war auch so Wahnsinn, wenn du sitzt da drin und wie der so durchzieht und weißt du, so, das ist halt so ein Herrenfahrerfahrzeug. Das ist ja nicht krawallig laut, sondern drückst da drauf. Also du kannst mit 50 da rumdümpeln oder drückst da drauf und dann zieht der linear los.
Ja. Genau. Naja, und wir haben das Auto ja schon angekündigt und Jens hatte mir natürlich damals dann mal die Daten durchgegeben, damit ich mal gucken kann, wie so ein Auto so genau ausgestattet ist, weil ich danach auch gefragt habe. Und dann konnte man halt erkennen, dass in diesem Auto etwas verbaut wurde, was es sicherlich so nur einmal gibt, weil das Leder, sogenannte Magnolia, mit dieser Farbnummer, ist eben Bentley-Leder. Und diese
also nicht umgangssprachlich, sondern tatsächlich Bentley-Napa-Leder von
genau,
Bentley.
Genau so ist es. Genau so ist es, ja. Und wenn man dann, und deshalb war jetzt für mich heute das ganz spannend, hierher zu kommen, also zum einen natürlich dann auf Hadi zu treffen und den Kunden, der das Auto gekauft hat, die beide ziemlich geflasht waren vom Fahren. Und wie so ein Auto fährt, weiß ich ja, habe ja selber noch so ein E50, aber dieser Innenraum ist halt, also dieser sogenannte, das nennt sich Produktionsauftrag, den man wirklich bei jedem Mercedes nachvollziehen kann, wenn es ab Werk eingebaut wurde, der liest sich sehr nüchtern. Wenn man das in Natura sieht, dann steht man davor und sagt, hey, habe ich jetzt so bei einem 210er auch noch nie gesehen. Weil das Armaturenbrett ist bis auf das Armaturenbrett-Oberteil ist an diesem Auto alles beledert. Also wenn ich sage alles, heißt das, die gesamte Tür ist beledert. Und zwar oben der obere Bereich schwarz, aber darunter eben alles in diesem hellen Magnolia-Leder. Die Mittelkonsole, es ist alles beledert. Das Armaturenbrett und das Unterteil mit dem Handschuhfachdeckel und allem ist beledert. Jeweils eben auch mit einer schönen Naht. Alles ab Werk und, was ich so noch nie gesehen habe, auch die Hutablage hinten ist beledert. Und auch das, sorry, das müsstet ihr, also muss man wirklich mal ein Detailbild, musst du mal posten, Jens. Der hat ja ein Bose Soundsystem und der hat hinten so zwei Bose Schriftzüge und dann darunter die Lautsprechergitter. Die Lautsprechergitter sind gelocht, beledert. Ja? Also so, dass du, also ich vermute ganz ehrlich, ganz so viel Sound kommt da nicht mehr durch, aber bei einer Bassbox vielleicht auch nicht ganz entscheidend, also nicht mehr so viel Resonanzraum da drin, aber Wahnsinn, wie das gebaut ist. Und dann eben noch mit so Wurzelholz-Details, die auch in der Datenkarte bzw. in diesem Produktionsauftrag vermerkt sind und die ja bei einem E50, der ja immer auf Avantgarde basierte, auch wieder eine Sonderlösung war, weil er ja eigentlich schwarzes Holz hat. Und jetzt kommt was dazu, das sind jetzt alles so Details.
Der E50 AMG hat ja
Vogelaugen-Ahorn, schwarzes genau. Holz, ja. Also Vogelaugen-Ahorn.
Ja, genau, ja. Er hat Wurzelholz.
Ja. Genau, er hat Wurzelholz. Und dadurch, dass der ja blaue Scheiben hat, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie dieses Auto, wenn du hier daneben stehst, von innen leuchtet. Du hast das Gefühl, als hätte da drin jemand so ein
Licht an.
So ein Licht an, ja. Ja? Der leuchtet so hell. Und das dann gepaart mit dieser wunderschönen grünen Lackierung, sorry, das ist, also der ist auch wirklich im Ansatz nicht mehr vergleichbar mit einem normalen E50, so wie man ihn meistens sieht, nämlich in schwarz-schwarz oder in silber-schwarz. Das Auto hier ist total unique und stark ist wirklich zu sehen, dass eigentlich nur der Fahrersitz, da erkennt man, dass da mal jemand draufgesessen hat. Bei allen anderen, also beim Beifahrersitz und Rücksitze, sind unangetastet. Also da hat auch nie jemand irgendwie, nee, unangetastet. Mehr kann man dazu gar nicht sagen. Und wenn du dann, und ja, ich weiß, ich komme jetzt hier ins Schwärmen und bitte seid nicht gelangweilt, aber mir geht es wirklich um die Verarbeitungsqualität. Das ist damals alles im Keller von AMG gemacht worden. Also diese Fahrzeuge, habt ihr die Möglichkeit in den alten Gebäuden von AMG, ich glaube, das war 2001, eine Besichtigung zu machen. Dort im sogenannten Keller waren halt riesige Tische und da lag ganz viel Leder rum und die haben alles da in Handarbeit gemacht und genau so eine Innenausstattung haben die halt da geklöppelt. Und das ist schon wirklich high-end. Also es ist einfach toll gemacht. So. Vielleicht so als für diejenigen, die sich ein bisschen mit, ja, Verarbeitungsqualität auskennen. Da sind halt auch Hinweise, dass bestimmte Kunststoffteile in der Ausfertigung andere Maße haben müssen, damit sie nachher mit dem Leder noch passen. Weil es ja klar, das waren ja alles relativ enge Toleranzen und wenn du das belederst, dann passt nachher nichts mehr. Ist alles dann überhaupt nicht mehr, überhaupt nicht mehr aneinander zu rein. Ja, und das haben die wirklich top gemacht. Also tolles Auto. Ja, kann sich der neue Besitzer wirklich glücklich schätzen. Und ich bin ehrlich gesagt ganz gespannt auf die anderen Autos, die noch so kommen werden, weil ich glaube, da sind einige Highlights dabei, über die man dann schwärmen kann. Ja. Trotzdem, um mal einen kleinen Sprung zu machen, Jens, du hast eine Vorankündigung, ich glaube, heute eingestellt, über ein ganz, ganz anderes Auto, nämlich ein Honda
Z-Coupé heißt der.
Ja. Also erstens Honda Z-Coupé, wo man sagt, naja, Z-Coupé ist ja eigentlich Nissan, denkt man. Also Honda Z-Coupé, beschreib mal, was das für ein Auto ist.
Das Honda Z-Coupé ist ein Coupé auf Basis vom Honda N600. Das ist so eine Mikrolimousine eigentlich nur, so ein KK. Und da haben die dann ein Coupé draus gebastelt mit einer Coupé-Karosserie, mit einem leichten Schrägheck. Dann hat er hinten so ein, das Heckfenster sieht aus wie aus einem Aquarium rausgenommen.
Ja, das sieht aufgesetzt
ja,
aus.
Ja, total, ne? Cool. Das ist das coolste Detail an dem Auto eigentlich. Und die Umrandung ist matt-schwarz dann gewesen. Und eigentlich fand ich das immer total cool, wenn man so ein Auto mal irgendwo überhaupt gesehen hat. Nach Deutschland wurde der nicht importiert, aber den gab es zum Beispiel in Benelux und in der Schweiz, glaube ich, auch.
Okay.
Und dann findet man hier ab und zu schon mal einen, aber gut, der hier ist von der herausragenden Qualität, der ist 1989, also vor 35 Jahren, mit knapp 20.000 Meilen importiert worden, hat jetzt 21.900 Meilen.
Vom jetzigen Besitzer?
Vom jetzigen Besitzer importiert worden, ja.
Also da hat jemand damals schon in den 80er Jahren gesagt, hey, so ein 70er Jahre Honda Kleinwagen, der wirklich, sorry, also ich glaube, den wollte auch in Florida oder auch in Kalifornien dann auch keiner mehr haben, oder? In den 80ern?
Glaube ich
dann,
auch nicht.
Die haben sich dann als Nachfolger einen Yugo gekauft.
Nee, die Autos gab es ja auch hier eigentlich gar nicht.
Ja.
So, also ich meine, wer soll sich das gekauft haben dann? Ne?
Ja.
Ich habe schon mal einen verkauft, ich habe mal einen grünen verkauft, vor ein paar Jahren noch in der alten Garage, so moosgrün. Und dann mit so mini kleinen Ronal-Alufelgen drauf. Sind nur 10 Zoll auch, wie bei Mini.
Ja, ist das auch wirklich so. Und wenn du daneben stehst, ist das so, oh, der ist ja doch recht klein, ne?
Der ist wirklich klein, ist ja so ein K-Car, so ein Mikrocar.
Ja.
Das Interessante ist aber, dass Honda halt damals, das war so die Mega-Ingenieursfirma auch in der Zeit, und wenn man das, der Wagen ist jetzt hier bei 72, also über 50 Jahre alt, über ein halbes Jahrhundert, und schon erstaunlich von der Konstruktion, also wenn du das genau anguckst, also Lichtjahre in einem R4 oder einer Ente oder einem Käfer oder so überlegen, also, ne?
Tja, ja, ich habe mich ganz verwundert, weil du hast ein Bild gepostet so vom Motorraum und irgendwie, also wenn du den Motor von oben siehst, dann merkst du da schon, dass die damals auch schon einiges etwas anders gemacht haben.
Ja.
Das ist schon cool. Also ja, ist auf jeden Fall sehenswert und da bin ich echt gespannt. Also das Auto interessiert.
Du, ein ganz anderes Thema. Gestern war irgendwie ein Bild im Spiegel Online, fällt mir gerade wieder ein. Da ging es um den Libanon. Das war ein Bild zu der, zu dem Text so oder zu der Situation, dass Leute zurückkehren nach Beirut in ein Wohnviertel. Da war die Straße abgewühlt und die Fahrzeuge mit dem Gepäck auf dem Dach. Und was war das erste Auto, was man gesehen hat auf dem Bild, das ganz groß war?
Ein Volvo.
Nee, 123er Mercedes.
Ja, okay, das hätte ich jetzt auch ehrlich gesagt geraten, aber ja. Ich habe gesagt, wenn du das so erzählst, ja, okay.
Und das Witzige ist, die beiden anderen Autos dazu auf dem Bild sind Renault Kangoos gewesen.
Ja, okay.
Und da habe ich gedacht, ey, wahrscheinlich ist so ein Kangoo auch so ein durabendes, einfach zu reparierendes Auto, weil darum geht es ja in so einem Gebiet, ne? Also das ist ja nicht irgendwie irgendeine Fachwerkstatt in jeder Ecke wahrscheinlich, ne? Sondern es muss einfach fahren, bis man es irgendwie wieder gerade kloppt.
Ja.
Da waren zwei Kangoos auf den Bildern, fand ich ganz spannend. Ja. Aber der 123er, ich meine, wie lange wird der schon nicht mehr gebaut? Und dann ist der da im Libanon im Alltag mit Dachgepäck unterwegs und bringt so eine Familie zurück, ne?
Wahnsinn. Da gibt es ja auch dieses schöne Video, was ja auch jetzt hunderttausendfach durch Europa mindestens mal ging, in Spanien, wo sie aus der überfluteten Tiefgarage so einen völlig verschlammten 123er offengestanden mit so komischen AMG-Felgen drauf und so da rausholen. Aber das ist halt so, also man lacht eigentlich, weil man sagt, okay, wenn es die Chance gibt, dass eins der Autos noch läuft, dann ist das halt der 123er Diesel. So, ja. Ne? So, weil der ist einfach nicht aufzuhalten, der ist nicht kaputt zu kriegen. Ja, stimmt schon. Also diese Solidität dieser Fahrzeuge ist schon sehr herausragend. Aber im Libanon gibt es eine Menge Autokult übrigens. Ne? Also das ist schon so, dass die, wie soll ich das sagen, einerseits natürlich Autos aufbrauchen, weil die halt fahren, aber andererseits gibt es da auch eine richtige Szene.
Ah, okay.
Ja, ich kenne jemanden, der einen sehr guten Draht dahin hat und der von Hamburg aus hier die Container voll macht mit Ersatzteilen für da unten.
Ah, okay.
Und man denkt ja immer, das sind nur die alten Autos. Nee. Also da tauchen ja auch manchmal Videos auf, die sind schon ziemlich enthusiastisch auch. Aber so ein Kangoo, du hast halt recht, das muss man auch wissen, die Renault-Technik, mal abgesehen davon von einem reißenden Zahnriemen, was ja natürlich bei jedem Auto passieren kann, ist eigentlich sehr, sehr, sehr durabel. Schon immer gewesen. Sehr pragmatisch durabel. Ne? Und einfach zu reparieren. Also das können die halt. Naja. Was ich dich übrigens mal fragen wollte, ich hatte mir das irgendwann notiert, weil mir das neulich wieder so vermehrt aufgefallen ist. Gibt es irgendwas, was dich im Straßenverkehr so richtig nervt? Also immer wieder nervt oder schon immer genervt hat?
Im Straßenverkehr?
Ja.
Wo? Hier in Hamburg?
Naja, auf der Straße.
Wenn Leute nicht blinken.
Ja? Ja, so wenn sie langsamer werden und nicht blinken.
Nee, wenn sie nicht blinken und einfach abbiegen. Nicht blinken finde ich voll scheiße. Das ist was, was mich jedes Mal aufregt. Ich blinke eher einmal zu viel. Ich finde.
Ich auch,
ja. Nee, weil du. Das hatte ich heute Morgen wieder auf, wie ich hier auf dem Weg in die Garage war. Und plötzlich, zack, biegt der ab, bremst und biegt ab. Aber du bist ja in dem Moment nicht bremsbereit. Du rechnest ja nicht damit, dass er abbiegen will. Weißt du, so, mhm. Das kommen immer zu dummen Situationen. Mhm. Man gefährdet ja auch die Leute, die dahinter
sind. Die dahinter sind, ja, genau.
Wenn plötzlich einfach bremst, so aus dem Nichts und dann nach rechtwinklig abbiegt irgendwie.
Ja, ja, also das Allerschlimmste sind ja die, und da passieren ja auch regelmäßig Unfälle, und ich kann es gar nicht verstehen, ich stehe da auch auf der Hupe dann. Also die auf einer dreispurigen, dann auf die linke Spur fahren, das ist eine durchgezogene Linie, die dann immer langsamer werden, um dann einen U-Turn zu machen, einfach so auf der Straße, wo du denkst, ey, sag mal, was hast du denn nicht verstanden?
Ja.
Und dann passiert es auch regelmäßig, dass dann irgendeiner gerade auf der anderen Seite aus seiner Parklücke rausfährt und es knallt.
Ja.
Weil damit braucht er nicht rechnen. Ne?
Nee. Und wozu sind denn die? Es ist mir hier noch, mir ist doch auch hier beim U-Turn
einer reingefahren. Ja, stimmt, das war ja auch so eine Geschichte.
Ich habe rückwärts einparken wollen und dann hat es plötzlich tierisch geknallt, weil der gleichzeitig einen U-Turn gemacht hat.
Ja.
Über eine durchgezogene Linie wohlgemerkt.
Genau, und dann aber noch gesagt hat, du bist derjenige, der ihm reingefahren ist.
Genau, bin ich ja auch in dem Sinne. Aber weißt du, das ist ja, du rechnest ja nicht damit, du weißt, ich kenne ja hier die Gegebenheiten, da ist eine durchgezogene Linie, kann ich rückwärts fahren, da muss ich nicht darauf achten, ob einer von der anderen Seite kommt, doch war aber so.
No? Ja, ja, bei mir ist es so, ich habe mich mein ganzes Leben lang immer sehr viel früher geärgert. Es ist ein wesentlicher Unterschied, wenn du Autobahn fährst in der Woche und am Wochenende.
Ja, aber
am Wochenende. In der Woche habe ich nie ein Problem, also wirklich ganz selten mal ein Problem, ich fahre ja viel in der Woche. Ja,
am Wochenende mit kommst du nicht vorwärts.
Nee. Ich habe nie ein Problem mit Leuten, die notorisch links fahren in der Woche. Aber am Wochenende fährst du auf die Autobahn und die Leute pennen die linke Spur und die mittlere kaputt.
Ja.
So, und der Witz ist ja, dadurch, dass am Wochenende weniger LKWs fahren, könnten die ja ganz rechts fahren. Aber ich habe das Gefühl, dass manche denken, die ganz rechte ist nur für LKWs. Die mittlere können sie die Geschwindigkeit fahren, die sie wollen. Und wenn sie etwas schneller fahren als ein LKW, dann dürfen sie auch ganz links fahren.
Ach so.
Voll daneben. Ja. Das nervt, finde ich immer. Weil ich manchmal, ich hatte früher schon immer überlegt, man müsste so ein elektrisches Rouleau haben, was man so hochfahren kann, wo drauf steht, was ist so schlecht an der rechten Spur? Weißt du, weil die Leute...
Lag.
Ne, weißt du? Ja. Aber gut, sorry, man erwischt sich ja selber manchmal vielleicht auch, wenn die ganz frei ist, die Autobahn, dass die mittlere irgendwie so die sichere Lane ist. Aber ist halt nicht. Rechtsfahrgebot gilt.
Ja, klar.
Oder?
Klar.
Ja.
Was hier in Hamburg in der Innenstadt halt noch, also bei uns jedenfalls hier sehr nervig ist, sind die Fahrradfahrer, die sich an keine Regel halten. Ne? Wo du auch nicht weißt, warum der plötzlich aus irgendeiner Querseite bei Rot drüber, weißt du, so, das ist so oft so.
Ja.
Und ich bin immer so, oh. Ja. Und dann liest du wieder in der Zeitung, Radfahrer ist da irgendwie ums Leben gekommen.
Ja, das. Ja.
Nee, es war ganz krass. Andrea hatte als Richterin auch einen Fall auf dem Tisch, wo eine Radfahrerin mit einem abbiegenden LKW irgendwie zusammengekommen ist, sozusagen, und das auch nicht überlebt hat. Und wo dann hinterher aber Zeugen ausgesagt haben, dass die Radfahrerin auch komplett falsch gefahren ist. Und der LKW-Fahrer das nicht vermeiden konnte dadurch. Ja, und das auch das Schlimme ist, der ist, also natürlich ist es tragisch, wenn jemand ums Leben kommt, aber der ist auch arbeitsunfähig, der ist fertig mit der Welt. Ja, ist doch klar,
das wollte ich gerade sagen. Also
der hat jemand, der hat
für beide
so, Mist. Ja, für beide ist es ganz schlimm. Und der Verursacher war tatsächlich der getötete Radfahrer selber hinterher. Und das will natürlich keiner hören in dem Moment, aber ja, es ist dann halt so, dann, also wenn die Radfahrer von mit hohem Tempo einfach irgendwie, ganz krass hier diese Woche, ist ein Radfahrer wirklich mit relativ fettem Tempo am Dammtor, gibt es ja einen Fahrradweg und drei Autospuren, ist der über alle drei Autospuren plötzlich rübergefahren und ist auf der ganz linken Autospur genau in der Mitte gefahren, um was zu machen? Ganz unten am Dammtor dann
links,
auf den, links ab auf den Abbieger ja. zum Mittelweg zu fahren.
Ja.
Wo du dich fragst, sag mal, im Berufsverkehr, sag mal,
Lebensmüde, ne? Nee,
pass eigentlich. Auf, also,
eigentlich ja.
Er darf, theoretisch darf er das ja machen,
ja,
wenn er sich an die Regeln hält.
Ja.
Ich sehe das jetzt ein bisschen anders, wenn man einfach als Fahrradfahrer vom Fahrradweg einfach ausbricht und da so rüberfährt.
Mhm.
Da rechnest du doch auch gar nicht mit.
Mhm.
Und dann natürlich auch einen Stau verursacht hat, in dem Sinne, weil alle, die dahinter fuhren, ja nicht überholen konnten.
Nee, können sie ja nicht mehr. Nee. Ja.
So, und dann hat einer gehupt, dann hat er allen Stinkefinger gezeigt, jeweils so.
Mhm.
Und dann frage ich mich, was bewegt die Menschen dazu? Mhm. Ich finde, ich verstehe auch den. Ich fahre ja auch Fahrrad, ja, aber
ja,
auf die Idee
ja
will ich gar nicht kommen.
Nee, und man ist ja nicht automatisch eine andere Partei Fahrradfahrer, weißt du, ich meine?
Nein, und vor allen Dingen, ich freue mich, dass da so breite Fahrradwege sind. Da fühle ich mich auch ganz sicher, ehrlich gesagt, auf meinem Fahrrad. Mir wäre das viel zu, also ich würde doch da nicht über zwei Spuren einfach rüberziehen und in der Mitte da am Dammtor fahren, wo ja auch LKWs und Busse und da auf der anderen Seite ist eine Busspur, die da endet auch gleichzeitig und ich gefährde mich doch auch selber komplett. Ja, ja. Weißt du, so. Ja, verstehe ich nicht. Und das ist hier in Hamburg inzwischen extrem mit den Radfahrern.
Naja, gut, es ist ja, aber ich glaube, das ist im grundsätzlich dieser Verkehrsegoismus. Also ja, dieses Thema, wenn ich Vorfahrt habe, dann nehme ich sie mir auch. Wenn einer, das ist ja auch oft so, die Leute verstehen oftmals keinen Reißverschluss, ne?
Ja.
Und wenn du bis zum Ende durchfährst beim Reißverschluss, ne?
Dann blockieren sie dich.
Ja. Und du stehst dann da und denkst so, weißt du so, du würdest denen das ja nicht erklären.
Was ich nicht verstehe, ist, sich gar nicht an Regeln zu halten. Und gestern bin ich hier mit Moja, bin ich zum Abendessen gefahren und das Moja hat noch ein paar Leute rausgelassen und das ist gefahren unten an der Alster lang und dann abgebogen Richtung Nikolaikirche. Und wenn du an der Alster lang fährst und willst rechts auf den Jungfernstieg, kannst du mit dem Auto ja gar nicht mehr fahren, ist ja verboten.
Ja, genau.
Aber das ist ein Fahrradstreifen, der ist extremst breit.
Ja, genau.
Ja? Mit einer Haltelinie und einer Ampel beidseitig für die Fahrradfahrer mit dem Logo
ist
drauf.
Ist egal.
Von der anderen Seite kommen mir die Linienbusse runtergefahren. Das Moja stand an der roten Ampel zum Linksabbiegen. Kein einziger Radfahrer, wirklich, ich habe ja rausgeguckt, der da ankam, hat an dieser Linie gehalten, an der roten Ampel. Sind alle bei Rot drüber gefahren.
Leben am Limit.
Nein, alle.
Ja, Leben am Limit.
Alle. Und bei uns zu Hause an der Kreuzung letztens morgens kam auch ein Radfahrer, der hatte drei gelbe Westen an mit blinkendem Helm und überall Lichter und Lampen und ist bei Rot einfach drüber geschossen. Und da konnte ich nicht, habe ich hinterher geschrien. In dem Moment nützen dir deine ganzen Blinkwesten auch nichts mehr. Weißt du?
Ja. Ja, das ist übrigens das, was ich auch manchmal denke.
So rechtsfreies Raum. Ich finde, Deutschland müsste es gehen wie in der Schweiz. Wir brauchen Kennzeichen für Fahrradfahrer. Kleine Nummern, Versicherungskennzeichen. Haben die ja in der Schweiz.
Ah, okay.
In der Schweiz sind ja Kennzeichen
für Fahrradfahrer. Ah, okay, wusste ich nicht.
Die haben ein Nummernschild, fertig, aus. Ja, was denkst du, wie schnell dann hier Wilder Westen vorbei wäre?
Ja, du hast recht. Das ist,
das ist ja so, so
ich,
Auto,
was ich,
so,
was ich
so anonym. Verstehe. Ich fahre halt rot, kann mich eh, weiß ja keiner, wer ich bin.
Ja, wobei ich verstehe es am Ende nicht, weil ich würde nicht auf mein Recht pochen, weil als Fahrradfahrer, also jeder Sturz tut weh und wird gesundheitliche Konsequenzen haben. Von daher will ich doch gar nicht.
Nee, aufs Recht pochen.
Und deshalb diese Koexistenz, das will ich weder als Auto noch als Fahrradfahrer. Also deshalb, ich weiß nicht, also,
ja.
Naja, aber ich wollte eigentlich nur ein Ding wissen, das sind ja doch viele Dinge, die dich im Verkehr aufregen, das sind Dinge, die einem auffallen täglich, ne,
ja.
Im Grunde, ja, naja, ja, ich, ja, trotzdem, Hamburg ist da sicherlich, also der eine oder andere Hörer von uns, der irgendwo im ländlicheren Bereich wohnt, ich glaube, da nehmen die Leute auch nochmal ein bisschen mehr Rücksicht aufeinander, hier in Hamburg ist es halt so, weiß ich auch nicht.
Ja, gut, die Verkehrsdichte ist hier natürlich wesentlich höher wie irgendwo in MacPom in einem Dorf mit 300 Einwohnern.
Ja, schon klar, ne? Genau.
Aber auch gerade da kommt es ja darauf an, dass jeder auf den anderen ein bisschen Rücksicht nimmt und sich an Regeln hält.
Ja, klar.
Weil die Regeln machen das ja aus, dass man zusammen das bestreiten kann, den Verkehr. Ne?
Ja, was ich halt schade finde, und mir passiert das relativ oft auch noch, gerade so, auch in Rahlstedt, wo ich wohne, dass so viele Leute, wenn es dann dunkel ist, kein Licht am Fahrrad haben und du sie dann ja wirklich ganz schlecht nur siehst, weil die haben auch alle gar keine Reflektoren mehr.
Harakiri.
Und ist ja auch nicht so, dass dann noch einer irgendwie eine gelbe Jacke anhat, sondern die sind alle dunkel gekleidet und haben Fahrrad ohne Licht, ja, und du denkst manchmal, da war einer, und ich will es immer nochmal betonen, das, was du gerade gesagt hast, auch mit dem LKW-Fahrer, wenn dir jetzt was passieren würde und du fährst jemanden an, wirst du ja trotzdem des Lebens nicht mehr froh, du brauchst ja nicht dann rumlaufen und die Geschichte erzählen, ja, aber der hatte kein Licht an. Das ist richtig blöd. Also von daher, naja. Was soll's. Sag mal, Jens, da hinten in der Ecke steht so ein braunes Auto. Können wir da schon drüber reden?
Ja, das ist heute Morgen noch gekommen. Porsche 911 SC in Mokka-Braun. geile Geschichte, pass auf.
Ja.
Die gehört einem sehr, sehr gut, der gehört einem sehr, sehr guten Bekannten, ja, der jetzt trennen möchte.
Vom Porsche.
Von dem Porsche, mit dem bin ich 2008 nach Österreich geflogen. Ah. Und da haben wir uns das Auto angeguckt. Der Wagen stand bei Reinhard Funke, da hatte ich meinen Carrera 3.0 gekauft.
Ach, okay.
Funke Porsche Handel gibt es.
Ist das nicht einfach, mehr aus Österreich ein Auto zu kaufen?
Ja, ist ja, ja, ja.
Geht das ganz normal? Ja, okay.
Ja, klar, gibt es ja kein Zoll, kein Steuern, gar nichts. Okay. Und das ist eine österreichische Erstauslieferung mit Bordmarbeschecke, war zweiter Hand, mit Typenschein noch. Typenschein heißt ja da der Brief.
Ja.
Und der Typenschein ist ja wirklich umfangreich gewesen damals in Österreich. Das sind ja wirklich irgendwie so 8, 9 Seiten, das ist ja alles beschrieben, mit Motornummer, mit allem drum und dran. Das ist ja alles drin, komplett. Das ist ziemlich cool, ehrlich gesagt. Also der Original-Typenschein ist dabei. 2008, dann hat die ist auch noch da, die ganzen Unterlagen sind dabei, Kaufvertrag von damals. Der war damals teuer. Der hat damals, 2008, hat der 30.000 Euro gekostet, 29.000 Euro.
Oh ja, 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 ja.
Das war für einen neuen FSC viel Geld,
ja,
aber es ist auch damals schon, der war damals gelaufen 80.000 oder das ist jetzt 109.000 Kilometer gelaufen.
Ja, toll.
Der war 80 gelaufen, war Scheckheft gepflegt, war Mokka braun, komplett unverbastelt. Der hat das erste Radio, die ersten Lautsprechergitter, die ersten Teppiche, die ersten Fußmatten.
Das ist übrigens wirklich toll bei dem Auto. Also man spürt diesen wirklich gepflegten Charme, aber eben man merkt, dass es eben mittlerweile auch ein Auto ist, was fast 45 Jahre alt ist.
Ja.
Und diese Farbkombination, die ja so, wie soll ich sagen, die ist, einerseits ist die klassisch, andererseits aber auch nicht mehr so schrill. Das ganze Auto ist unheimlich stimmig.
Ja, also nur ein Außenspiegel.
Unheimlich stimmig.
Ja. Nur ein Außenspiegel, ja, keine, ja, Nebelscheinwerfer, ja, und was ich ziemlich cool finde, die Fuchsfelgen, die er hat, sind noch nie aufgearbeitet worden.
Ah,
und dann wird nicht? Das, nein.
Die sehen noch, so sehen sie also wirklich aus.
So sehen sie wirklich aus, und zwar das Eloxat ist ja inzwischen komplett matt.
Ja, genau.
Genau. Und so sieht das aus, wenn man das nie aufarbeitet. Das kriegst du auch nicht hin. Du kannst es auch so nicht aufarbeiten, weil, aha, die ist ja nur eloxiert, die ist ja nicht lackiert.
Ja.
Und jeder, der so eine Fuchsfelge heute aufarbeitet oder restauriert, in der Regel sind die immer lackiert danach, die Felgen.
Ja, ja.
Genau. Selbst wenn man sie matt lackiert, sieht es trotzdem anders aus. Das ist patiniertes Eloxat.
Ach, geil.
Und eine nicht restaurierte Fuchsfelge, eine 40 Jahre alte, sieht so geil aus.
Die sieht übrigens, also ich will das kurz beschreiben, ich stand ja von dran. Ich hätte jetzt gesagt, dass die komplett einmal aufbereitet ist, weil sie sieht ja aus wie neu, wenn man nicht weiß, dass sie normalerweise eben eloxiert ist und nicht so matt.
Ey, also, du siehst doch, dass das Original altes Eloxat ist, dass es matt ist.
Ja, 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 ja. Man muss wissen, wie sie wirklich aussieht.
Ach so, also
ja, für mich sieht die hier sehr unangetastet aus. Ja, aber
die Fuchsfelge, ja, in den Baujahren hatten die Autos einfach nur Eloxierte.
Ja.
Und lackiert waren sie nur beim Turbo.
Aha.
Du kannst allerdings, okay, natürlich, okay, du hast bei Porsche damals ja schon Sonderwunschprogramm, du konntest ja alles bekommen. Also jeden Furz und Feuerstein. Theoretisch hätte sie wahrscheinlich auch in Mokka-Braun lackiert bekommen.
Ja,
aber so sieht sie original einfach im Werk aus.
Ja, total schön. Also Mokka-Braun sieht auch aus wie Mokka-Braun, davon mal abgesehen. Ja,
ist
also
dunkelbraun.
Ist so ein richtig dunkles Braun.
Und innen drin ist der beige.
Genau, mit so einem Hahntrittmuster kann man sagen.
Im Stoff. Der Stoff heißt, ich habe den Namen vergessen.
Ich weiß das, ich habe den nämlich auch.
Und den gab es bis zum, den gab es gar nicht so lange, den gab es nur im SC. Und gab es noch im ersten Baujahr Carrera 3.2 und dann gab es ihn nicht mehr.
Ja.
Und den gab es parallel, aber es gab immer Nadelstreifen. Ne?
Genau, und ich habe hab diesen Stoff nämlich auch, allerdings in schwarz, in meinem 928, auch mit diesem, ich sag mal, hart genarbten Kunstleder.
Ja.
Das ist ja so ein bisschen, keine Ahnung, welches Tier sie damit imitieren wollten.
Elefant.
Ja, ist ja wirklich so ein bisschen hart genarbt, aber total schön. Und trotzdem, dieses Auto, ich weiß nicht, wie sind die von der Leistung her? Wie fühlen die sich an?
3 Liter Hubraum, 180 PS.
Ja.
Also 3 Liter Hubraum, 3 Liter Hubraum.
Ja,
ne?
Ja.
Das fährt schon.
Ja.
Klar, die meisten wollen 204 PS SC.
Ja, ja, gut.
Aber hier geht es einfach nur um, ey, du kommst ja nicht dran vorbei, wenn du ein originales Auto haben willst, wo wirklich nichts restauriert ist, wo wo noch die Teppichmatten die ersten sind, weißt du? Ja. Also auch das ist ja beiger, hellbeiger Teppich. Ja. Und der hat ja vorne dieses fein, ganz fein gerippte Gummi als Fußabstützung. Ja. Und es ist nicht gebrochen, nicht kaputt, da ist kein Loch drin, nicht von den Absätzen, irgendwas. Das musst du erstmal finden, so ein Auto, so, das so komplett original ist, mit kompletter Historie, mit beiden Schlüsseln, so. Ne?
Ja.
Und ich, nach 45 Jahren
wirklich. Ja. Und was ich halt toll finde, ist, wir wissen ja jetzt, was er erzählt, was er bezahlt hat. Das kostet natürlich jetzt auch eine
Höhe. Der kostet jetzt 79.000.
Wow.
Ganz geil ist, das Nummernschild kann übernommen werden.
Das ist OD übrigens cool, ja.
SC911.
Ja, das ist schön, ja.
Ja, die, die jetzt bei 79.000 Euro kurz, jetzt gerade wieder wach werden, kurz ohnmächtig waren, guck mal in die Klassik-Data-Liste, die geht inzwischen bis 85.000 für eine SC.
Ja.
Aus dem Baujahr.
Ja, ja. Ja, und das Schöne bei dem hier ist, er hat diese ganzen Optimierungsarien nicht durchlaufen. Gar weißt du, ich meine?
Nichts, ne? Nein, nichts.
Weißt du, so dieses, nichts. Dieses, ja, nee, ein bisschen anderes Lenkrad, nee, nochmal andere Stühle, nee, nochmal etwas
Radio,
tiefer.
Auch nicht, original Porsche Radio drin.
Ja, das sieht übrigens, wie soll ich sagen, ist ein Blaupunkt, ne,
glaube ich. Ja. Mit Porsche-Schriftzug.
Aber ja, ja, mit Porsche-Schriftzug, ich weiß. Die sehen ja immer spannend aus. Gut, 1980er Radio halt, ne? Das ist halt so ein Radio, so
noch aus den 70ern.
Zwei Drehknöpfe, ein paar Tasten und eine Ari-Taste, weiß ich nicht.
Ja, das war's. Ja.
Ari.
Ja, ist cool. Abgeschaltet, Ari, ne? Gibt's nicht mehr.
Ah, siehst du? Wieder was gelernt. Nein, ich finde das Auto so, der hat einen sehr, sehr coolen Charme. Einfach die, aufgrund dieser Originalität. So,
ja, auch diese.
Um mal so eine Referenz zu haben, so war der damals.
So war der damals. Und vor allen Dingen, wann sieht man schon mal ein G-Modell, schon mit breiter Karosse, ist ja eine SC, nur mit einem Spiegel.
Ja, das ist
kein komisch. Beifahrer aus dem Spiegel, total geil.
Ja, das ist komisch.
Total geil.
Ja, ja, ich bin ja...
Schulterblick. Ja. War bei meinem Fahrlehrer, der hätte mir in die Rippen gehauen, wenn ich keinen Schulterblick gemacht hätte.
Das stimmt, das war
egal,
ein Thema.
Egal, ob Spiegel da ist oder nicht. Schulterblick ist Schulterblick. Und das ist bis heute so. Mein Volvo hat ja zwei Spiegel, hier Rückfahrkamera, trillala, zeigt Anwendung, Totwinkelassistent. Ja. Wenn ich eine Spur wechsle, immer Schulterblick, immer, immer. Das ist wie, das ist drin, geht nicht anders.
Ja, bei mir ist das so, also ich mache, glaube ich, nicht mehr so viel Schulterblick. Aber ich mache fast nie, also ich gucke immer in den Spiegel und mache nicht dann den Spurwechsel, sondern ich fahre weiter und gucke weiter in den Spiegel. Weißt du, weil der tote Winkel will ich ja ausschalten.
Ja, aber das ist zum Beispiel ganz doof mit dem, zum Beispiel mit dem Fiat Riva, mit, das ist ja ein Cabriolet.
Ja.
Und der hat eine relativ breite, beschissene C-Säule, das Cabriolet.
Ja.
Ja. Wenn du da nur in den Spiegel guckst, reicht nicht. Das habe ich schon gemacht. Wollte ich rüber und letztens, da war doch ein Auto. Reicht nicht. Und der hat zwei Spiegel. Schulterblick ist Schulterblick. Der lässt sich nicht ersetzen.
Ja, ein bisschen ist so Winkelassistent vielleicht. So.
Ach ja, 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 gut. Mein, du lenkst, brauchst doch kein Lenkrad mehr. Du fährst ja mit Assistenten statt
Sports abnehmen. Ja, ja. Ach so.
Ja, man muss ja heutzutage als Mercedes-Fahrer auch Zeit haben, die ganzen schönen bunten Farben einzustellen während der Fahrt.
Das ist richtig.
Ja, also, da muss man ja Zeit haben.
Das ist recht. Malibu Sunset.
Heißt das so?
Ja,
hat das Taxi gestern Abend auch gehabt, ey. Leck mich am Arsch.
Du stehst da gar nicht drauf, ne?
Gar nicht drauf. Nee, wie wir letztens mit Carsten reingeguckt haben in dein Auto.
Mhm.
Ja. Und Carsten, ich
sind neue ja. Neue E-Klasse, tolles Auto.
Ja, pass auf, Carsten, ich sind ja weggegangen und sind dann mit dem Range Rover weggefahren. Der ganz schwarz ist innen drin. Mhm. Ne?
So, ja.
Komplett. Und keine, der hat so eine ganz leichte, ganz auch schon dimm, so eine ganz leichte Beleuchtung, ja?
Ja, ja.
Und dann haben wir so überlegt und du hast gesagt, ja, ja, kann man ja alles einstellen in anderen Farben.
Ja, genau.
Aber hast du ja nicht.
Nein, mache ich
du
auch nicht.
Fährst ja, sehr gut. Du fährst ja mit diesem Disco.
Ich fahre mit dieser Disco-Geschichte, ja.
Ja, ja, genau.
Schlimm. Ich fahre auch, das ist übrigens auch ein ganz komisches Extra, wurde gerade bei der Einführung von 2014 oder so dermaßen betont. Er hat ja ein 4K-Soundsystem. Was bedeutet das?
Viele Lautsprecher.
Nee, das bedeutet, dass er eine zusätzliche Dimension hat, weil er Vibration im Sitz hat.
Macht den Klang dann nicht besser.
Nee, aber spürbar. Das ist ganz
so ein Schwachsinn.
Das auch, weißt du, lass kurz erklären. Das ist nämlich ganz witzig, weil jeder, der mitfährt, und wenn du das einschaltest, sagst, kannst du das bitte ausmachen, weil dir wird als erstes, war mir auch so, wird dir so leicht übel. Weil das ist so eine Vibration in der Rückenlehne, bei der du sagst, was soll das?
Das ist wieder das Typ, das ist wieder eine Antwort auf eine Frage, die kein Mensch gestellt hat. hey, wir überlegen uns was Neues, dem rütteln wir jetzt die Scheiße aus dem Arsch. Weißt du, so. Warum? Wofür? Es bringt ja nichts. Es klingt ja nicht, kein Deut besser.
Nein, nein, es geht ja ums Spüren.
Ja, es ist Schwachsinn. Wenn du zum Beispiel, jetzt mal gerade Beispiel, in einem älteren Range Rover mitfährst, der hat dann zum Beispiel von Neim ein Soundsystem. Ja? Alter, legst du die Ohren an. Wie geil. Ich habe immer gesagt, mein Soundsystem im Volvo, ja, das Boas & Wilkins, das ist ja schon, da kommt ja kaum noch was. Mhm. Damals im Testbericht haben sie geschrieben, da geht nichts drüber, da können sich alle, gut, hat auch damals vor 8 Jahren schon 3.500 Euro extra gekostet, zum Premium-Soundsystem oben drauf.
Ja, ja, ja.
Der Klang ist ein Traum. Also ich bin ja auch sehr HiFi-affin, ich habe ja zu Hause auch eine vernünftige Anlage, ich brauche das auch. Also ein richtig guter Klang.
Freund
und ich habe immer gedacht,
es
geht nicht ums Laute, sondern ums Gute. Nee. Und ich habe immer gedacht, man kann das kaum toppen. Und dann habe ich das erste Mal so ein Neim-System in so einem Range Rover gehört und habe mir gedacht, boah, ist das geil, so eine Jazzmusik auch. Mhm. Und ich so, Alter, ist das wie ein Konzert, ein Traum, ein Konzertsaal, ein absoluter Traum. Aber wozu soll es denn im Sitz rütteln?
Ja, komm. Also nochmal, das ist für mich auch, du hast vollkommen recht. Also ich habe das auch nicht vermisst.
Ja, das passt aber zu den farbigen Neonröhren.
Ja, irgendwie ja, ne? Ja, wenn nichts mehr einfällt.
Gibt es das Doppelpackage? Ist das dann billiger?
Nee, das nicht. Nee. Das nicht. Aber wenn du das gerade sagst mit HiFi, es gibt jetzt einen Blaupunkt Hamburg. Hast du das gesehen?
Nee,
wo? Wie wo?
Du meinst als so ein Rad, das Retro-Rad
ja
wieder. Ja, das ist ganz geil. Weil
das hat ja wirklich nur noch ganz wenig Tasten.
Ja, das war das früher auch, das Blaupunkt.
Ich weiß.
Blaupunkt Hamburg 23.
Ja.
Das hat ja, das ist
ein Drehschalter und insgesamt, glaube ich, 10 Tasten. Und
ja, das sieht ganz geil aus. Ja. Das ist ja heute ganz cool. Ist ja immer die gleiche Technik hinter.
Genau.
Nur mit anderen Knöpfen vorne dran. Haben die schön gemacht. Ist jetzt neu, ne?
Blaupunkt
Hamburg. Ja, finde ich cool.
Finde ich auch gut. Also ich finde es auch
ist so wirklich Ende 80er Jahre. Ist
das. Ja. Und was mir gerade angeboten wurde, ich dann jetzt auch wirklich nochmal überlegt habe, ich weiß nicht, ob du das jemals gemacht hast, ich wollte das auch nie. Ich habe natürlich nie meine Kassetten weggeschmissen. Und natürlich nehme ich ab und zu mal irgendeine Kassette und höre die auch mal in einem Auto, was noch einen Kassettenplayer hat.
Er leiert dann so schön rum.
Aber ich habe jetzt auch so ein, es gibt ein Tape-Deck von, ich muss lügen, ist das von Denon oder von Teac? Oder wie heißt das? Teac? Heißt das Teac? T-E-A-C?
Fürs Auto?
Nein. Zu Hause, womit du in einem Gerät ohne weiteres, jetzt wahrscheinlich alles schon ewig, aber das ist halt in der guten Qualität, deine Kassetten digitalisieren kannst.
Mhm.
Also ne, das kannst du ja sowieso schon ewig, aber mit dem Gerät geht es halt recht einfach. So. Bin ich echt am Überlegen, ob ich das einmal richtig durchziehe. So.
Ich habe ja, wie ich den der Honda HRV wurde die Woche ja abgeholt, ja, ein Kassettenradio drin gehabt.
Ja.
Und da habe ich dem Käufer eine Kassette geschenkt dazu. Ich habe ja hier einiges an Kassetten rumfliegen.
Ja, hier liegt so
ein und habe eine Staying Alive hieß die, glaube ich, irgendwie von irgendeinem Takatuka-Sänger. Nee, war ganz schräg. Und da habe ich gesagt, hier mit Kassette. Und die Kassette, das klang aber 5-mal schlechter wie das Radio. Das Radio
ja,
hat einen viel besseren Sound gehabt.
Ja, man hat das ja auch irgendwie anders in Erinnerung. Und wenn man dann die Kassetten, also jetzt bitte, klar, da wird es auch Hörer geben, die mich jetzt korrigieren, weil es wahrscheinlich nicht richtig ist, aber doch, irgendwie ist es schon so, dass wenn du eine Kassette, die du gerne gehört hast, die du immer und immer und immer und immer wieder gehört hast, die hat gelitten.
Ja, natürlich,
das Fangmaterial leidet
ja. Genau, aber es hat auch viel mit den Tonköpfen, mit den Radios zu tun.
Ja.
Ich habe ja in 240er New Old Stock Kassettenradio reingebaut wieder.
Ja,
also
ja,
das war ja neu, unbenutzt.
Ja.
Und das klingt richtig gut, auch mit Kassette. Denkst du, boah, aber der Tonkopf ist ja auch neu, der hat ja noch gar nicht gearbeitet. Das ist ja noch neu.
Ja.
Du musst auch nicht entmagnetisieren oder irgendwas, der ist neu.
Ja. Ja, ja. Und ab und zu musst du zwischendurch dann.
Gab es so früher Entmagnetisierung und Reinigungskassetten?
Reinigungskassetten, sag ich ja, klar. Es gab richtig geile Reinigungskassetten, wo du sogar noch so eine Flüssigkeit dran gemacht hast.
Genau.
Die dann durchgekennst du das noch?
Ja,
die dann durchgelaufen sind.
Natürlich.
Das ist schon geil. Ne? So, sowieso, wenn du dich an bestimmte Themen so erinnerst, die wir.
Ja, wir haben früher, wenn wir aufgenommen haben, Weltmeister war es, musste TDK SA90. Das waren die Top-Kassetten und von Maxell.
Die Maxell, diese
und,
mit diesen.
Ja, ja, genau. Und dann gab es noch so zwei, drei High-End-Marken, wo dann auch eine Leerkassette irgendwie 20 D-Mark gekostet hat.
Ja, 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 genau.
1995.
Hatte ich doch mal erzählt und ich versuche sie immer noch zu finden, weil ich bin der Meinung, ich habe sie nicht verschenkt. Ich hatte die dann auch noch mit zur Arbeit genommen.
Von BASF gab es durchsichtige irgendwann mal und innen drin, mit die, das sah aus wie kleine wie Tonbänder. Tonband.
Wie Tonbänder, weiß
ich auch. Mit so kleinen,
mit so Propeller. So
die, und das war das teuerste überhaupt.
Und die ich hatte damals ganz zum Ende, habe ich reduziert mir eine der teuersten Leerkassetten gekauft, die es gab, mit Keramikgehäuse. Weil die ja dann einen unheimlich guten Gleichlauf hatten.
Ja, ja.
Eine Sony-Kassette. Sony Keramik. Habe ich neulich dann auch wieder gefunden im Netz. Ich weiß nur nicht, wo meine ist. Die kosten richtig Geld. Wenn du so eine hast, unbespielt, also da geht es ja immer darum, dass noch nie was drauf war.
Ja.
Wird heute Geld für ausgegeben.
Ach so, kostet richtig Geld. Alte iPods kosten ja richtig Geld, habe ich jetzt gemerkt. Bei dem MTV Smart, der kommt, ist der iPod noch dabei, komplett mit Verpackung.
Ah, geil.
Ja.
Ah, das ist cool. Ja.
Du zahlst für einen, ich habe mich flach hingelegt, für ein iPod erste Generation, Topgerät, so komplett mit allem, zahlst du 3.000, 4.000 Euro.
Wie bitte?
Ja.
Du spinnst.
Nein, erste Generation, 3.000, 4.000 Euro, kein Scherz.
Ernsthaft?
Ja, ernsthaft. Ich so, what? Ich war so, wie jetzt genau? Hä?
Ja.
In dem MTV Smart, in dem Ur-MTV Smart von 2004 ist iPod dritte Generation drin und in dieser letzten Serie ist schon iPod vierte Generation. Deshalb sieht doch die Haltung anders aus.
Ah, das sind ja die da schon irgendwie 80 GB haben oder so, ne?
Ja, die hatten 20 ab Werk, gab es auch schon mit 80 auch.
Ja, ne, genau.
Aber 20 Gigabyte hatten die schon, die bei den Autos dabei waren.
Ja, vor allem, weißt du was, ich meine, bei 80 Gigabyte, also ich weiß gar nicht, wie viele Lieder darauf passen, aber...
Selbst bei 20 Gigabyte passen 20.000 Lieder drauf.
Ja, genau, aber da musst du ja erstmal durch die Menüstruktur dann durchsteigen. Also das musstest du ja alles mit damals, und ich habe das echt, ich habe es bis heute nicht begriffen, ich arbeite auch bis heute nicht damit.
Nee, du hast
iTunes.
Ja, mit iTunes, doch klar, musstest du anschließen, dann rüber... Hattest du den iPod, der wurde ja dann angezeigt, dann konntest du es...
iTunes habe ich nie verstanden. Das hat nie das gemacht, was ich wollte, nie.
Ja, ich bin ja alter Apple-User, hat immer alles top funktioniert.
Ja.
Und früher war das ja getrennt auch. Und irgendwann war das ja ein System. Also iTunes ist ja heute die ganze Bibliothek, das war früher nicht so. Früher waren das ja zwei. Es gab die Music und das iTunes.
Ja, genau.
Das war getrennt.
Ja, genau.
Das waren zwei Systeme.
Genau, und über das eine konntest du dann auch dein Handy auslesen, die Bilder und so weiter.
Genau,
und
ich habe im iTunes noch meine ganzen CDs importiert früher.
Ja, genau.
Und die sind ja immer noch, die Daten sind ja immer noch drin.
Mit diesen digitalen Rechten dabei.
Ja, natürlich, genau. Und heute ist das, was ich damals importiert habe, ja immer noch drin im System. Ja, in meinem eigenen.
Ja, weil du das ja erworben hast.
Ich habe es
ja gekauft. Anhand, die CDs hatten so eine Kennung, damit man erkennen konnte, Achtung, hier, Original, der hat es erworben.
Genau.
Und dann hast du die Musik auch online
da
gehabt.
Genau.
Stimmt.
Genau.
Ja. Ja, was für ein Scheiß.
Ja, geil.
Ja.
Ich habe die CDs, habe ich auch noch. Ich habe im Keller 3-4 Umzugskartons voll mit CDs.
Ja, ich habe auch ganz viele.
Voll.
Und ich habe auch ganz viele.
Ich habe ja durch den HiFi-Kram immer so Sonderscheiße gekauft, weißt du, irgendwie so ultra aufgenommene, wo dann eine CD irgendwie 100 Euro gekostet hat. Und jetzt liegt das alles im Keller, weil man das benutzt man nicht mehr. Obwohl, ich habe noch einen CD-Player, aber ich benutze es nicht mehr. Weil alles in dieser iTunes-Bibliothek irgendwann drin war.
Ja.
Meine Bibliothek ist ja riesig. Die war ja ich hatte ja alle CDs importiert. Ich hatte ja schon wie ein Irrer. Und dann war die Frage immer, wie kriegt man da jetzt HiFi-Klang mit hin, weißt du? Und da habe ich mir damals einen Decoder, habe ich immer noch angeschlossen, einen Decoder gekauft über Bluetooth, der praktisch ein Digital-Decoder, der im High-End-Bereich das Signal weitergibt an die Stereoanlage. Der ist immer noch angeschlossen. Da kann ich heute immer, mache ich jetzt, wenn ich über iTunes was hören will, gehe ich immer noch über den Decoder. Hat so eine kleine Antenne hinten dran. Ist ein kleiner DA-Wandler, ne?
Ja.
Eigene Kiste mit einer Antenne.
Ja.
Und die in HiFi-Qualität halt, ne? So High-End.
High-End, wie man so schön sagt.
Lassen wir, was ich da habe.
Ja, du bist
klingt
ja, du bist
gut.
Ja, Jens ist ja, hat er ja schon immer erzählt. Er ist ja auch so ein Typ, der das dann immer so durchspielt, das Thema. So einmal so.
Ich habe mein Stereo-Kram, ich bin irgendwann landest du bei Macintosh, hast du Macintosh-Endstufen, du drehst ja komplett ab. Und dann war es ganz schlimm hinterher mit Röhren-Endstufen.
Ach Gott. Ja,
okay. Und extra Vorverstärker und zwei verschiedene CD-Player. Und das habe ich in dem Moment, wo Emil auf die Welt kam, habe ich gesagt, okay, cut. Weil wenn der Kleine mal an so eine Röhre dran fasst, dann ist A, seine Hand kaputt und meine Röhre auch.
Ja.
Dann habe ich die ganze Scheiße verkauft. Und seitdem ist vorbei, ist das Thema anders bespielt. So.
Ja, ja. Ja, und am Ende, also wahrscheinlich hört man so die letzte Nuance dann auch nicht mehr unbedingt.
Heute nicht mehr, damals raus, ja.
Ne? Damals denkt ja, man. Ne? Ja, denkt man, ja. Ja.
Meine Boxen habe ich noch, Audioplan Kontrapunkt. Die gebe ich nie her. Die sind über 20 Jahre, das ist so eine geile Box. Selbst wenn du heute in den HiFi-Laden gehst und guckst dir neue Geräte nochmal an, hat man was optimieren lassen und fragt, was haben sie für Boxen? Ja, die Kontrapunkt, ah, behalten sie, behalten. Ich sage, ja, natürlich behalte ich die. Kennt kein, also Audioplan ist eine ganz kleine Firma, aus Süddeutschland, kennt kaum.
Okay.
Also im High-End-Bereich kennt man das noch.
Ja, was das alles damals für Themen waren. Da gab es zig Zeitungen drüber, wie man sich das selber baut, wie man das machen kann, dies machen kann, wie die Klangräume berechnet werden. Und nochmal, ist eine ganz eigene Geschichte für sich. Hat mit Autos nicht viel zu tun. Im Auto war das...
Doch, wichtig war immer im Auto guter Klang.
Ja, ja. Aber so, damals...
Deshalb hatte ich im
Umzug... Du hattest nur keine... Sorry, aber man hatte ja keine Ahnung. Also dieses ganze Geschichte, dass du... Mein Beispiel, dass du irgendwelche Boxen in die Hutablage schneidest. Verstehst du? Das kann nicht richtig zu einem guten Klang führen. Eine Hutablage, die sich selber auch noch bewegt. You know what I mean?
Ne? Man muss ja die Möglichkeiten sehen, die es gab.
Ja, ja, genau.
So, ne?
Genau, genau. Und ich habe mir damals mal, als das so richtig losging, habe ich mir damals noch, boah, ich glaube, ich habe den Namen noch im Kopf, Frank Miketta, der war irgendwie Europameister im DB Drag. Kennst du DB Drag? Ne? Genau, das sind ja diese Autos, die dann auseinanderfallen, wenn die richtig aufdrehen. Ja. Ne? Und der hat mir damals in meinen 129er SL eine Anlage eingebaut, weil da ja auch das klang irgendwie nicht. Und da weiß ich noch, das war der Vorläufer, also nachher hast du ja alle Räume mit GFK ausgießen können, sodass du dann einen Resonanzraum hattest. Ne? So, wenn da jetzt ein Fach war, bei 129er, und bei mir hat er das noch mit Gips gemacht. Mit Gips, ohne Scheiß, mit Gips.
So, das war der erste 100, was war es, ein 500er?
Nee, 300er.
Ein 300er, war der erste 300er, der in 17 Sekunden auf 100 war, weil er durch den Gips 2,5 Tonnen wog hinterher.
Das war wirklich
also lustig. Frankfurt, ein Mercedes SL, superleicht heißt das ja eigentlich, ne? Mit Gips ausgegossen.
Oh, pass auf, jetzt kommt's. Und weißt du, was ich da drin hatte?
Nee.
Ein Alpine CVA 1000R. Weißt du noch, was das war?
Nee, aber Alpine war gut.
Pass auf, weißt du noch, was das war? Das war der erste ausfahrbare Monitor.
Echt?
Ich weiß, das, weißt, ey, pass auf, ich hatte, weißt du das noch? Und das ist so ein, aber pass auf, das nee, ist dieser richtig nicht. Dicke, dieser dicke.
Ja, das fand ich nicht.
Mit so einem dicken Rahmen. Und wenn du das, nee, wirklich, sorry, wenn du so ein Auto hattest, ne, war das ja schon cool. Aber wenn da jemand eingestiegen ist und du drückst dann auf den Knopf und dann kommt so dieser Monitor so raus.
Was ist der Chef?
Nochmal, wir reden hier von vor 25 Jahren.
Ja.
Ne?
Ich hatte übrigens in meinem Uno Turbo einen Alpine CD-Player, und zwar den ersten Alpine CD-Player, der nur CD-Player war. Und da die ganze Technik da sonst nicht reingepasst hätte, war da nicht mal ein Verstärker drin. Musste extra mit Endstufen und so weiter.
Ging ach, echt?
Ja.
Und Radio war auch nicht, oder was?
Doch, Radio war und CD, aber kein Verstärker, kein gar nichts. Mit Quick-Out zum Rausnehmen. Ja. Die waren so schön beleuchtet. Die hatten ja diese weißlichen Tasten und die waren ja grün beleuchtet.
Genau.
So diese Ecking, block.
Genau, die waren immer sehr ähnlich. Also die Alpine haben ihr Design ja lange gehalten.
Ja, mega cool.
Ich habe auch...
Hatte ich im Uno Turbo.
Ja, okay. Ich habe jetzt noch im G zum Beispiel ist ein Alpine Radio.
Ja.
Weil die ja auch wirklich... Also technisch sind sie best.
Das gibt, früher bist du ja aus so einem Hi-Fi-Laden, Auto-Hi-Fi-Laden gegangen, so, und dann ging es zur Sache. Das geht ja, gibt's ja, wo diese ganzen Systeme in den Autos integriert sind, gibt es das ja so nicht mehr.
Nee, es gibt noch ein paar Sachen, die so OEM-Style haben und dann eben aufwerten. Und es gibt eben, und das können wir darüber froh sein, also diese ganze Geschichte, wie jetzt so ein Blaupunkt Hamburg, die retten ja quasi dein Auto in der Optik, ne, wenn du das drin behältst. Und es ist eben auch H-Kennzeichenfähig. Also, weil da ist ja auch so ein Thema heutzutage. Wenn der TÜVer das ganz ernst nimmt, dann macht er dir einen Strich durch die Rechnung. Übrigens, Riesenthema, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, in der US-Car-Szene. Und zwar ist es so, ganz viele fahren ja ein US-Car mit einem Reifen, so einem weiß Streifen oder eben auch diesen wo an der Seite irgendwie große weiße Schrift drauf ist und so weiter. Das ist ja auch, passt ja zu der Art und den Fahrzeugen. Und die haben ja, wie du ja bei amerikanischen Reifen häufig hast, die haben so eine M&S-Kennung. Das ist aber nicht das M&S, was wir kennen.
Ist nicht Matsch und Schnee.
Es ist nicht Matsch und Schnee. Nee. Und es ist vor allem jetzt, neuerdings, sind diese Reifen, wenn du sie hast, müssen sie eine Schneeflocke haben. Die haben aber alle keine Schneeflocke.
Wir sind nicht, jetzt kommt der Umkehrschluss. Nicht fahren.
Dann gelten, wenn sie keine haben, gelten sie als Sommerreifen. Und dann müssen sie die Höchstgeschwindigkeit, die du im Fahrzeugschein hast, müssen sie fahren können. Und das können diese ganzen Kackreifen nämlich nicht. Nee. Weil das meistens irgendwelche, keine Ahnung, T-Reifen sind. T ist bis 180 oder 90, was ist das noch? 160? Was ist ein T-Reifen?
Weiß ich nicht. T ist 190.
Oder so. Und wenn du dann aber 200 im Schein hast oder 210, darfst du die nicht mehr fahren. Und das ist echt bei ganz vielen dieser sehr gut motorisierten Amis ein echtes Thema mittlerweile. Weil die haben alle zwar neue Reifen, aber wenn der TÜV es ganz ernst nimmt, soll das wohl nicht mehr funktionieren. Wer das besser weiß, kann mir das gerne erklären. Ich weiß nur, dass ich nämlich dieses Thema auch gerade habe, weil ich würde gerne einen klassisch aussehenden Reifen auf meinem Mustang fahren. Aber ich werde wahrscheinlich keinen klassisch aussehenden Reifen mehr so in der Art fahren können. Wegen der Eintragung Fahrzeugschein, weil da ist Höchstgeschwindigkeit, keine Ahnung, 230, auch das ist gelogen nach unten. Und schon habe ich halt ein Problem. So, und dann kannst du halt nur moderne Reifen fahren und die sehen natürlich, ja, weißt ja selber, ne? Ein moderner Reifen auf einem 60er Jahre Mustang ist jetzt irgendwie optisch jetzt nicht der letzte Schrei. Schade eigentlich.
Nee.
Ja. Naja, vielleicht weiß das jemand besser. Gut, Jens, dadurch, dass wir, dass ihr sowieso jetzt im Dezember die Überdosis an Quartett-Roulette habt durch den Adventskalender, schenken wir uns heute mal Quartett-Roulette.
Schenkt Frank mir heute Quartett-Roulette.
Genau, also 5 Minuten früher Feierabend.
Tschüss.
Wir wünschen euch auch alles und eine schöne Woche.
Ich hoffe, ihr hattet heute einen schönen ersten Advent und habt euch schönen Stollen reingedrückt.
Ja, und wenn nicht, dann Pech geht der morgen zur...
Ah, weißt du, wo es einen richtig guten Stollen gibt? Boah, richtig gut ist der vom Biobäcker Eichel hier in Hamburg.
Was, wie heißt der Eichel hier?
Eichel, Biobäcker Eichel.
Biobäcker
Eichel. Biobäcker Eichel, unten Osterstraße, Ecke Eppendorfer Weg. Der macht einen Christstollen mit Marzipanfüllung. Unglaublich. Und ich habe hier diesen...
mit Orangeat und Zitronat?
Wahrscheinlich. Ich habe hier diesen kleinen Bäcker ausprobiert. Rettungsbrot heißt der. Rettungsbrot ist hier oben in Borgfelde in so einer Seitenstraße. Und die ganze Bäckerei ist eine rein Bio-Bäckerei. Die Bäckerei mit Verkaufsraum ist ein Raum nur, ist 8 Quadratmeter groß. Das komplette, wo der auch backt.
Ja.
Und vorne gibt es einen kleinen Verkaufstresen.
Ja.
Das beste Vollkornbrot, was ich mir je gekauft habe in Hamburg.
Okay, cool. Warum heißt das Rettungsbrot?
Rettungsbrot, so heißt es.
Einfach so, also ein Gag wegen Rettungsbrot.
Ja, ja, genau. Gibt schon relativ lange. Der Laden war wohl irgendwie kurz vor der, ist mal gelesen jetzt, vor der Pleite und hat den vor ein paar Jahren jemand übernommen, auch mehr aus Enthusiasmus, aber gibt es immer noch. War ich heute Morgen auch, habe noch ein Brot gekauft, habe ich im Auto rumliegen. Dieses, so ein Vollkornbrot, so, also das ist dann irgendwie so, was sind das hier? 25 cm, so ein eckiger Klotz, wiegt 1 Kilo. Da weißt du, was das ist.
Richtig, was?
Ja, das ist richtig.
Okay.
Die ganzen, ich habe alles quer probiert. Ich habe ein Roggenbrot habe ich probiert.
Alle Saaten,
Brötchen,
alle Saaten
was,
vorhanden.
Nee, was mit immer so hat. Öl, ja. Nee, das hat auch alles okay. Richtig Gewicht. Da ist okay. Keine Luft drin, weißt du?
Ja, ja, ja.
Und dieses, wenn du das in die Brotkiste stellst zu Hause,
ja.
Das ist nach 5 Tagen immer noch ganz, weil es wird nicht hart.
Aha.
Da weißt du, was das für eine Qualität hat,
aha,
das
Brot. Okay.
Mega. Rettungsbrot, Leute. Kauft den kleinen Laden leer.
Ja,
Rettungsbrot in der Krotstraße. Mini kleiner Laden. Dort, also auf 8 Quadrat, diese Mini Backstube mit alles eins. Ein Laden. Total geil. So richtig, aber richtig oldschool ist das.
Ja?
Ja, ja, das hat mit modernem Laden oder so nichts zu tun.
Und er ist auch. Klingt jetzt nicht nach Großbäckerei.
Nee, gar nicht. Und er ist total nett, total netter Laden, total gut. Und die Qualität, also unglaublich. Durch einen Zufall, gibt es schon ewig, ich wusste es hier gar nicht, ist ja nicht weit weg.
Wir werden berichten.
Genau, geht mal ins Rettungsbrot.
Sehr gut. Sehr gut. Und wir machen jetzt, Jeff hat uns ein Paket geschickt, das machen wir jetzt auch. Mal gucken, was da drin ist.
Wer ist denn Jeff?
Ja, Jeff aus Luxemburg. Jeff fährt einen traumhaften Lotus Esprit.
Oh la la.
In weiß.
Ah oui?
Mit rotem Schriftzug.
Ah, d'accord.
Ja. Wir gucken mal. Also, vielen Dank, Jeff. Bis bald. Macht's gut und tschüss.
Liebe Hörer, um unsere Gratis-Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.